Hey du, liebe Hörerin, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
Ja, genau. Diese Botschaft geht in der Tat besonders an die Frau. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für dich. Etwas, das dich einlädt, dich richtig fallen zu lassen.
Mhm. Kennst du schon Femtasy? Das ist eine Audioplattform für weibliche Lust, Sinnlichkeit und Selbstliebe. Geführt von echten Stimmen, echten Fantasien mit viel Raum nur für dich.
Wir durften reinhören und haben sofort gemerkt, huh, das geht ganz schön unter die Haut, wie diese fast meditative Geschichte zum Eintauchen in deine Fantasie.
Feel Good Flow mit Tom. Eine geführte Reise voller Nähe, Ruhe und Lust. Jetzt hören wir mal gemeinsam kurz rein.
Willkommen zu einem Moment der Entspannung und des ganz bei dir Seins. Dieser Flow ist eine Einladung, dich mit deinem Körper und deinem Selbst ganz bewusst zu verbinden und dir und deiner Lust bewusst zu begegnen. Lass uns deine Sinne und deine Sinnlichkeit zelebrieren, deine Schönheit und all die Empfindungen, die dir dein wundervoller Körper ermöglicht.
Und das Beste, du kannst Femtasy selbst ausprobieren und dabei sparen.
Mit dem Code STARKEFRAUEN bekommst du 25 Euro Rabatt auf das Jahresabo.
Schau einfach mal auf femtasy.de, das schreibt sich Femtasy, und gönn dir deine kleine sinnliche Auszeit.
Und jetzt viel Freude mit unserer neuen Folge von Starke Frauen.
Ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir Geschichten von Frauen erzählen, die Mut machen, Perspektiven eröffnen und inspirieren. An meiner Seite heute, wie seit über 6 Jahren, die beste Podcast-Partnerin der Welt, die wunderbare Kim Seidler.
Oh, danke, immer schön. An meiner Seite die fulminante, großherzige, großartige Katrin Jakob. Und weil es so schön ist, haben wir heute eine Gästin für euch dabei. Es ist die beeindruckende, leidenschaftlich, politisch engagierte, herzliche Merya Aschufta. Hallo!
Hi, ich freue mich, heute bei euch zu sein. Was für eine Anmoderation.
Bevor wir dir gleich komplett das Mikro geben, weil es geht ja heute vor allem um dich, liebe Merya, wollen wir dir einmal den roten Teppich ausrollen und erklären, warum wir dich zu Recht eingeladen haben. Kim sagt es ja schon, du bist politisch engagiert, und zwar bist du seit März dieses Jahres Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft für die SPD, deren Mitglied du seit 2011 bist. Von Haus aus bist du Rechtsanwältin, darüber hinaus Lehrbeauftragte an der Universität Hamburg, neben so vielen weiteren Ämtern, Ehrenämtern, muss man sagen, die du bekleidest. Dazu später mehr, weil der Teppich soll ja nicht noch länger werden.
Dann noch ein bisschen, um dich einzuordnen für unsere ZuhörerInnen. Du bist als Kleinkind mit deiner Familie aus Afghanistan nach Hamburg gekommen. Ihr habt in einem Flüchtlingsheim gewohnt und, so heißt es auf deiner Seite der SPD-Fraktion, Zitat, durch den unermüdlichen Einsatz meiner Eltern, die hart arbeiteten, konnten wir uns vom Flüchtlingsheim eine bessere Zukunft aufbauen. Diese Chance habe ich genutzt, Zitat Ende.
Und wie du diese Chance genutzt hast, darüber werden wir sprechen. Aber auch ganz allgemein über Frauen, insbesondere auch über Frauen mit Migrationsgeschichte, deine Geschichte und wie Frauen ihre Stimme in der Politik finden können. So, jetzt aber nochmal, Kim.
Herzlich willkommen, liebe Merya. Schön, dass du da bist.
Ich habe jetzt so viel von mir erzählt. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel mache.
Ist immer ganz gut, das mal so aus der objektiven Perspektive erzählt zu bekommen, ne? Lass uns aber mal am Anfang beginnen. Wie alt warst du, als ihr nach Deutschland kamt, und welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Ich war super klein. Ich war 1 Jahr alt, also wirklich an meinem ersten Geburtstag haben wir Afghanistan verlassen, und ich war 2, als wir nach Deutschland kamen, also wirklich super, super klein noch. Ich erinnere mich an Afghanistan nicht, ich erinnere mich an die Flucht nicht, ich sage mal, glücklicherweise erinnere ich mich nicht daran. Wir waren damals 18 Personen, die wir zusammen geflohen sind, davon 5 Kinder. Ich war das jüngste Kind, und ich sehe ja bei den anderen, wie viel Erinnerungen da sind. Wir sprechen eigentlich nie darüber, wirklich nie darüber, weil das mit ganz viel Emotion und Schmerzen verbunden ist. Und wenn ich sehe und höre, wie das bei den anderen ist, dann bin ich immer froh, dass ich diese Erinnerung nicht habe. Und man denkt so,
okay, die war ja noch so klein, wie viel kann die schon irgendwie von dieser Zeit mitgenommen haben? Aber man nimmt tatsächlich eine ganze Menge mit. Und ich würde behaupten, dass ich mich sehr, sehr weit zurückerinnere. Also ich erinnere mich auch nicht an das Ankommen in Deutschland. Wir sind in Frankfurt damals angekommen, waren dann die ersten Tage in einem Hotel in Bad Karlshafen. Meine Mutter schwärmt immer noch von diesem Ort. Das muss da irgendwo in der Nähe sein. Und von dort aus ging es dann für uns nach Hamburg in die Flüchtlingsunterkunft in Großborstel. Die gibt es tatsächlich heute immer noch. Das war damals die zentrale Erstaufnahmestelle. Das ist ja heute anders. Heute haben wir die zentrale Erstaufnahmestelle in Rahlstedt. Aber ich würde behaupten, dass ich mich ab Flüchtlingsheim sehr gut erinnere. Meine allererste Erinnerung ist, wie mein großer Bruder, also er ist eigentlich mein Cousin, aber ich sage erst mein großer Bruder, weil er hat mich großgezogen, wie er mich in so einer Karre schiebt und ich weine und wir sind quasi vor diesem Flüchtlingsheim und ich will einfach nicht da rein, weil das einfach alles andere als schön war da drinne. Ja, das ist so der Anfang meiner Geschichte in Hamburg, in Deutschland gewesen. 1989 war das.
Ja. Und welche Werte haben deine Eltern dir vorgelebt? Also, was haben deine Eltern dir allgemein vorgelebt? Gibt es so Stereotypisches oder genau?
Also, meine Eltern haben mir unheimlich viel vorgelebt. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und wo ich da aufhören soll. Es geht los mit Zusammenhalt, mit Akzeptanz, mit Toleranz, mit Respekt, mit dem Kampf um Freiheit, mit dem Willen, mit ich darf niemals aufgeben, egal wie schwer und steinig der Weg ist. All das haben sie mir tatsächlich vorgelebt, denn die hatten einen wahnsinnig schwierigen Weg. Allein diese Entscheidung, damals in Afghanistan zu treffen und zu sagen, okay, wir gehen, und zwar wir gehen jetzt. Das war ja nichts irgendwie Geplantes, wie man macht sich irgendwie auf Reisen, sondern man kommt da raus aus einem Gefängnis, in dem mein Papa und seine Brüder eingesperrt waren, befreit sich da irgendwie, kommt nach Hause zu Frau und Kindern und weiß, okay, jetzt oder nie. Oder wir kommen da wieder hin und nächstes Mal sind vielleicht Frau und Kinder dran. Also die hatten den krassen, steinigen Weg. Und ich weiß, dass viele Menschen, gerade wenn sie mit mir sprechen, mit in meinen Projekten, wenn ich da bundesweit unterwegs bin, so gerade mit so jungen Menschen, mit Menschen mit Migrationshintergrund, die ähnliche Schicksale erlitten haben. Und ich sag mal so in Anführungszeichen, man himmelt mich so ein bisschen an mit, oh krass, was du geschafft hast und du bist voll das Vorbild. Und mir ist das immer so super, super unangenehm, wenn Menschen sowas zu mir sagen, wie toll ich ja sei, weil ich selber empfinde das halt 0,0 so. Sicherlich war mein Weg nicht der klassische Weg wie bei anderen, aber wir haben alle unsere Laster im Leben und ich würde sagen, dass das, was meine Eltern gemacht haben, was die geschafft haben, das ist die eigentliche Leistung. Alles, was ich heute bin oder habe, haben letztendlich diese Menschen ermöglicht und ich habe die Chancen genutzt, die sie mir eben ermöglicht haben. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, klar, ich habe was geschafft, ich will das gar nicht komplett abwerten, diesen Weg, aber am Ende des Tages habe ich all das nur erreichen können, weil diese beiden Menschen nicht nur immer an meiner Seite waren, sondern vor allem hinter mir waren und mir immer, wirklich immer, immer, immer den Rücken gestärkt haben. Egal wie oft ich am Boden war oder gesagt habe, so Mama, Papa, ne, die Leute sagen, greif nicht nach den Sternen, so ich kann das nicht schaffen. Dann haben die mir gesagt, dann such dir andere Sterne, die Welt noch gar nicht kennt. So zeig denen, dass du diese Sterne bekommen kannst. Und das war immer Antrieb, wenn da Menschen sind, die einem das immer wieder sagen, an einen glauben, diesen Weg auch vorleben und diese Werte auch vermittelt haben. Wir hatten nichts. Wir hatten, also wenn ich sage nichts, meine ich wirklich nichts. So, wir kamen mit dem nach Deutschland, was wir anhatten. Ich war schwer krank, ich hatte Bronchitis, ich hatte nur so ein dünnes Kleidchen an. Wir waren in diesem Flüchtlingsheim, wir hatten kein Besteck, wir hatten keine Teller, keine Gläser. Ich weiß, dass mittwochs kam dann der LKW mit diesen Coupons und man hat sich dann so pro Familie angestellt und dann gab es halt, je nachdem, wie viele Personen da waren, gab es dann halt Joghurtbecher und Reis und ne, so Grundnahrungsmittel und wir haben immer die Joghurtbecher ausgewaschen, weil das waren dann unsere Gläser. Ich habe so ein Zuckertrauma, ja. Ich Meine Freunde haben mir das vor ein paar Jahren mal ausgetrieben. Immer wenn ich Zucker sehe, ich trinke sehr gerne Tee. Ich habe immer so 6 Löffel Zucker in meinem Tee gehabt. Und meine Freunde, du kriegst irgendwann Diabetes, was, das stimmt denn nicht mit dir? Und all das hat ja irgendwie so seinen Ursprung. Oder ich bin im Bundesvorstand der AG Migration und Vielfalt der SPD. Das ist schon so ein, ja, so ein Insider. Immer wenn wir uns sehen, mein Papa kennt die auch alle, der schickt denen dann immer über mich Zucker und Schokolade, weil sie halt diese Stories aus meinem Leben kennen, als wir im Flüchtlingsheim waren und eins von den Kindern hatte Geburtstag. Bei uns gab es keinen Kuchen, keine Torte, keine Geschenke und ne, all das, was so, ich sag mal, normal ist. Sondern mein Papa hat uns dann Zucker geholt und dann gab es halt zum Tee Zucker. Und als jüngstes Kind hatte man da schwer, irgendwie auch ein bisschen Zucker zu bekommen, dass immer, wenn ich Zucker sehe, so irgendwie in meinem Unterbewusstsein ist, so hol dir so viel, wie nur geht, weil mich das an damals irgendwie erinnert oder auch diese Schokoladengeschichte. Wir haben, das heißt wir eigentlich, mein Papa, der hat ja alles gemacht, Tellerwäsche, Zeitung austragen, Handwerk, es gibt nichts, was dieser Mann nicht für uns getan hat. Und der hat auch unter anderem eben Zeitungen ausgetragen und meine Mutter und ich haben damals auch mitgeholfen. Mein Bruder war dann irgendwann geboren und in seinen Kinderwagen, der war dann immer voller Zeitungen und wir sind dann immer zusammen diese Routen durch Großborstel gelaufen. Deswegen kenne ich Großborstel, ich kenne jede Ecke, wirklich jedes Haus. Und es gab den Borstler Boten. Das ist so ein, ich sag mal, Stadtteilzeitschrift, die da einmal im Monat rauskam und die habe ich auch mal verteilt. Und dann war ich immer bei der einen älteren Dame, Frau Buchsbaum hieß sie. Sie ist leider mittlerweile verstorben und sie wusste, dass ich immer komme und diese Zeitung eben austrage. Und dann hat die mir irgendwann so eine Tafel Schoketten gegeben, beziehungsweise Schoketten sind ja keine Tafeln, das ist ja so eine Schachtel mit so einzelnen Schoko. Stückchen drinne und das, ne, diese Geschichten kennt zum Beispiel mein Bundesvorstand da und deswegen kriegen die immer Schokolade und Zucker und ich bin natürlich mit dieser Schokolade ins Flüchtlingsheim und wir haben das ganz geschwisterlich unter uns allen aufgeteilt. Ja, das sind auch so Dinge, die meine Eltern mir natürlich mitgegeben haben, dieses immer Zusammensein und Teilen und dass wir eben zusammen ganz viel schaffen können. Und der Glaube an uns selber und der Rückhalt von anderen wahnsinnig viel mit einem Menschen machen kann.
Kim hat es ja gerade auch gesagt, ne? Manchmal ist es ganz gut, von außen diese Perspektive mal zu bekommen, damit man auch sehen kann, was hat man denn eigentlich geschafft? Du hast das gerade sehr, deine Bescheidenheit, ne, hast du gerade auch nochmal insofern zum Ausdruck gebracht, indem du gesagt hast, meine Eltern, das sind die eigentlich, die mir den Rücken gestärkt haben, die immer wieder gesagt haben, ich habe in einem Podcast gehört, dass du diese Geschichte erzählt, wie diese eine Lehrerin zu dir sagt, ja, du hast so schöne Augen, du kannst eigentlich doch auch und du kannst irgendwie gut mit Zahlen, dann kannst du doch Kassiererin werden. Und du hattest dir aber schon was ganz Eigenes vorgenommen und das war völlig klar, dass du diesen Weg gehst und diese Bestärkung von hinten bekommst. Magst du ganz kurz mal von dieser Situation erzählen und was du dir vorgenommen hast, schon sehr früh als Kind, was du werden möchtest?
Das ist eine sehr niedliche Geschichte, die ich mittlerweile schon sehr oft erzählt habe. Und niedlich und süß, das sind so Eigenschaften, die passen, glaube ich, gar nicht zu mir als Person. Ja, ich erzähle das gerne. Als du eben den Satz gesagt hast, es war direkt, ich habe diesen Stich in meinem Herzen schon wieder gespürt. Dieser Satz ist jetzt gut 32 Jahre her, dass meine Lehrerin mir das gesagt hat und er hat damals schon weh getan, aber er tut heute immer noch weh und er tut heute ganz anders weh, weil ich weiß, dass ich nicht das einzige Kind bin, was solche Sätze vor über 30 Jahren gehört hat und vor allem weiß, dass diese Sätze heute immer noch zu anderen Kindern gesagt werden. Du hast ja selber erwähnt, ich bin ja ehrenamtlich ganz breit aufgestellt und ich gehe auch in Schulen und in Einrichtungen mit vielen jungen Menschen, die mir das erzählen und deswegen tut dieser Satz heute auf einem ganz anderen Level weh. Ich habe mit 5 Jahren entschieden, dass ich einmal Rechtsanwältin werde, dass ich einmal an der Uni unterrichten werde und dass ich mich politisch engagieren werde. Und das hört sich jetzt total verrückt an, weil man denkt so, what the fuck, ey, du warst 5, so was erzählst du denn da? Aber es ist die Wahrheit. Ich habe das tatsächlich mit 5 entschieden. Wir waren damals, wie gesagt, ja, bettelarm. Wir hatten nichts. Ich hatte krasse Probleme mit der Sprache. Für mich haben viele
deutsche Regelungen in der Sprache gar keinen Sinn ergeben. Ich hatte ja auch niemanden, der mir irgendwie hätte Deutsch beibringen können. Es war eher so, dass wir Kinder ja schneller gelernt haben als die Erwachsenen. Und meine Großeltern väterlicherseits sind dann nach Deutschland gekommen. Und ich muss dazu sagen, mein erstes Wort war Opa und mein zweites Wort war Oma. Ich habe Mama und Papa viel später erst gelernt. Meine Großeltern auf beiden Seiten waren für mich immer meine ganze Welt, ne, bis sie alle vier am Ende auch in Hamburg verstorben sind. Und nun war es so, dass meine Großeltern väterlicherseits, die es in die USA geschafft hatten, nach Deutschland kamen und dann auch in Deutschland geblieben sind, haben hier einen Asylantrag gestellt, hatten das große Glück, dass sie nicht wie wir in eine Flüchtlingsunterkunft mussten, sondern das wurde denen erspart. Die haben eine kleine Einzimmerwohnung in Hamburg-Jenfeld bekommen, in der Rudigallee. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, da ist ja dieses Einkaufszentrum, da ist ja diese Brücke und da oben im sechsten Stock haben Bobo und Bibi heißt Oma und Opa, haben da gelebt. Und freitags war es dann so, dass wir Kinder immer zu den Großeltern gekommen sind, damit unsere Eltern eben noch mehr arbeiten konnten. Und ich habe ja schon gesagt, ich war eben das jüngste Kind. Das heißt, ich war auch das Kind, mit dem jetzt die anderen nicht unbedingt spielen wollten. Die waren mal froh, wenn sie nicht auf mich aufpassen mussten, mich nicht irgendwie bemuttern mussten, mich anziehen, mich füttern oder sonstiges. Es wurde dann halt ausgenutzt, wenn wir eben bei Bobo und Bibi waren, sodass mein Großvater, mein Bobo, sehr, sehr viel Zeit mit mir verbracht hat. Er war ein super weltoffener Mensch, ein sehr gläubiger Mensch, ein Mensch, von dem ich einfach nur schwärmen kann, weil dieser Mensch ist der Grund, warum ich heute all das geworden bin. Er hat mir, wenn ich freitags kam, oft aus dem Koran vorgelesen. Er hat mir dann erklärt, was das bedeutet. Und im Anschluss musste ich dann immer für ihn tanzen. Manchmal werde ich gefragt, was kann ich besser, die Juristerei oder tanzen? Und ich sage mal, na, das eine habe ich im Blut und für das andere wurde ich geboren. Und ne, warum das so ist, erfahrt ihr jetzt. Ich habe dann an irgendeinem dieser Freitage, habe ich ihn was gefragt. Und zwar hatte er in dieser Einzimmerwohnung, 45 Quadratmeter waren das, hatte er ein Foto an der Wand hängen über seiner Eckcouch. Es war ein Foto, etwa DIN A5 Größe, von einer Frau in einer schwarzen Robe. Es war ein schwarz-weiß Foto, relativ düster. Eigentlich, wenn man das sich so angesehen hat, war das jetzt nichts, womit man irgendwie positive Stimmung verbunden hat. Und ich habe ihn dann gefragt, sag mal, Bobo, warum hast du dieses düstere, finstere Foto von dieser so strengen Frau in deiner Wohnung hängen, anstatt irgendwie so schöne Fotos von mir zum Beispiel. So, ich weiß, ich bin nicht sonderlich fotogen, aber trotzdem. Und er hat mich dann genommen und hat mich auf seinen Schoß gesetzt und hat eben die Geschichte von dieser Frau erzählt, nämlich einer Juristin aus Kabul, die an der Uni Dozentin war, die Menschenrechtsaktivistin war, und hat das so mit einem Stolz erzählt. Seine Augen haben gestrahlt. Ich werde das nie vergessen. Immer wenn ich diese Geschichte erzähle, habe ich das vor Augen. Wie krass seine Augen so. Wirklich, die haben geblitzt, ne? Die haben geglitzert. Und er hat dann ganz am Ende, hat er mir dann gesagt, so, ne, kleine Miri, was du nicht mehr erinnern kannst, weil du warst viel zu jung, das ist deine Tante. Das ist meine Tochter. Und dann habe ich ihn angesehen und habe zu ihm gesagt, Bobo, das werde ich auch einmal, damit du eines Tages so von mir sprechen wirst, wie du es jetzt von deiner Tochter tust. Und ich hoffe, dass du dann so stolz auch auf mich sein kannst. Und das war der Beginn dieses Weges. Und ja, 5 ist wahnsinnig früh, aber diese Entscheidung kam damals. Ich wurde relativ schnell in die Realität zurückgeholt mit meinen Träumen oder, wie ich immer zu meinen Eltern ja sage, die Sterne, nach denen ich gegriffen habe. Als ich dann wieder zur Schule ging, bei uns war das in der Schule so, dass wir immer so nach dem Wochenende, gab es immer in der ersten Stunde einen Stuhlkreis mit allen. Wir hatten 2 Klassenlehrerinnen, eine Frau, einen Mann, und alle Kinder durften dann vom Wochenende erzählen. Ne? Die hatten Geburtstag, die waren auf dem Spielplatz, die waren im Tierpark, so, und wir hatten immer nichts zu erzählen, weil bei uns gab es ja nichts. So, wir waren froh, wenn einer Geburtstag hatte und wir Zucker hatten oder ich schon wieder Zeitung austragen war und wir ein bisschen Schokolade hatten. Und an diesem Montag war es
aber so, dass ich dachte so, geil, jetzt kannst du erzählen in deinem völlig gebrochenen Deutsch, du wirst mal Anwältin und das wird bestimmt so einschlagen wie eine Bombe. Hat es auch in der Tat. Ich war darauf vorbereitet, dass meine MitschülerInnen lachen werden, weil ich eben total schlechtes Deutsch gesprochen habe. Und das ist auch genauso passiert. Und das war für mich okay, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich auch an solche Dinge. Und da ist dieser Satz gefallen, dass meine Lehrerin eben zu mir sagte, Mirja, du hast so schöne Augen und du kannst ganz gut Mathe und vielleicht kannst du ja mal eine hübsche Kassiererin werden. Und ich habe das so hingenommen und war dann, wie sollte es auch anders sein, am Wochenende wieder bei Bobo. Und Bobo fragte natürlich, und wie ist in der Schule? Ich war ja auch viel zu früh eingeschult, ne? 5 Jahre alt. Es ging halt eben damals nicht anders. Und ich habe zu ihm gesagt, so Bobo, such dir doch was anderes aus, wo du auch stolz auf mich sein könntest, wo deine Augen trotzdem so strahlen können, wie wenn du von meiner Tante sprichst. Und er fragte mich, warum. Und ich habe ihm das erzählt, dass meine Lehrerin gesagt hat, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Ne? Ein kleines Mädchen aus Afghanistan, Flüchtlingskind, wächst in einer Flüchtlingsunterkunft auf, muslimisch, weiblich, kann kein Deutsch. All diese Merkmale, die ja stimmen. Ne? Ich will sie gar nicht abstrahlen, sie stimmen ja auch heute noch. Und er hat mich dann genommen und ist mit mir in dieses Einkaufszentrum, von dem ich ja eingangs erzählt habe, dass er eben im 6. Stock da drüber gewohnt hat. Und da gab es einen Fotografen, wo er ein Foto von mir hat machen lassen. Ungefähr halb so groß wie ein iPhone, würde ich mal sagen, so ein bisschen größer als Passfoto. Und hat dieses Foto dann unten rechts in das Foto meiner Tante mit reingeklebt und sagte zu mir, dass wir ab jetzt jedes Jahr ein Foto von mir machen, was er sich an die Wand hängt, bis er ein Foto von mir in einer schwarzen Robe bekommt, weil er weiß, dass ich das werden kann, wenn ich das denn will. Und so ist es gekommen. Er hat leider, und jetzt muss ich ein bisschen mit den Tränen kämpfen, obwohl ich überhaupt nicht so ein gefühlsduseliger Mensch, sag ich mal, bin. Er hat diesen Tag nicht erlebt, als ich das erste Mal eine Robe anhatte in einer Strafverhandlung. Aber es ist ja heute alles easygoing mit den Smartphones. Ich habe zu den Protokollanten gesagt, so, hey, das ist meine erste Verhandlung, so, ne, kannst du ein Foto von mir machen? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Fotos, aber ja, ich habe dann dieses Foto mit meinem Handy machen lassen, bin in eine Drogerie gefahren, da gibt es ja heutzutage überall diese Schnelldruckautomaten, habe dieses Foto drucken lassen, bin zum Oehlendorfer Friedhof gefahren, habe das neben seinem Grabstein begraben und habe gesagt, hier Bobo, hast du dein Foto, was ich dir versprochen hatte? Das ist jetzt schon einige Jahre her und im selben Jahr wurde ich Lehrbeauftragte an der Uni. In der Partei bin ich ja schon seit 2011, aber eben immer ehrenamtlich gewesen. Er hat dieses Jahr nach der konstituierenden Sitzung der hamburgischen Bürgerschaft auch ein Foto von mir im Parlament bekommen. Es ist wirklich so ein Ritual geworden, dass wenn ich bestimmte Dinge im Leben erreiche, bestimmte Steps mache, dass ich immer ein Foto von mir machen lasse und dahin fahre und das neben seinem Grab begrabe oder an Tagen, wo ich auch mit mir struggle, wo ich auch mal unten bin, dass ich dahin fahre und mich einfach neben diesen Grabstein setze und einfach erzähle, vielleicht auch mal weine. Das ist die Geschichte zu meinem Bobo und warum ich heute Rechtsanwältin bin, warum ich an der Uni unterrichte unter anderem, warum ich in die Politik gegangen bin. Es gibt natürlich zahlreiche andere Gründe, die dann so im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Aber ich hatte tatsächlich nie einen Plan B. Also für mich war nie so, studierst du vielleicht Psychologie, machst du eine Ausbildung, was machst du? Es war wirklich immer, du willst Jura studieren. Also es gab nie was anderes. So ganz kurzer Seitenweg, als ich mal in einem Zirkus war, wollte ich mal 2 Wochen Zirkusdompteurin werden, aber das war dann ganz schnell wieder aus meinem Kopf auch verschwunden.
Wenn man in die Politik geht, dann muss man ja auch ein bisschen Dompteurin sein irgendwie.
Das stimmt.
Aber dazu kommen wir gleich. Aber Kim, du hast auch noch eine Frage. Ne?
Wir stellen immer diese obligatorische Frage nach den weiblichen Vorbildern. Und zwar hast du das schon ein bisschen beantwortet, aber wer ist es heute? Wer beeindruckt dich heute als weibliches Vorbild?
Meine Mutter. Meine Mutter ist sicherlich mein größtes Vorbild schon immer gewesen. Es gibt viele tolle, starke Frauen auf dieser Welt und ich bewundere sie alle, auch neben meiner Tante, die ja mein Lebensweg ja auch geprägt hat. Ist aber meine Mutter für mich die stärkste Frau auf dieser Welt, was sie geleistet hat, was sie erreicht hat. Meine Mama ist eine Löwin. Sie ist eine Löwin, wie sie all das gemeistert hat. Sie hat ihr Leben aufgegeben für mich. Wir kamen nach Deutschland und sie hat ihr Leben immer noch nicht gelebt. Meine Geschwister kamen und meine Großeltern kamen nach. Die mussten gepflegt werden. Einer musste zu Hause bleiben. Ich habe ja gesagt, wir waren 18 Personen, aber es war meine Mutter, die sich komplett aufgeopfert hat. In erster Linie damals bei der Flucht für mich und dann später auch für die anderen. Ich erinnere mich daran, wenn ich als Jugendliche, na klar, ich habe natürlich auch mal Scheiße gebaut, wenn sie dann sauer wurde und gesagt hat, und dich habe ich damals an meinen Körper festgebunden über die Berge, die Flucht, wir haben uns tagsüber in den Höhlen versteckt. Und ich denke mir so, oh Mama, ich weiß, so bitte sag das nicht. Ne? Aber ja, sie ist die krasseste Frau für mich auf dieser Welt, auch heute noch. Sie hat eine Gabe, mir das Gefühl zu geben, dass ich etwas Besonderes auf dieser Welt bin, obwohl ich ein kleiner Niemand bin. Aber diese Gabe hat sie und sie weiß immer Rat, sie weiß immer, was zu tun ist. So, ne, das ist für mich die Frau, die alles irgendwie handeln kann. Und daneben gibt es, wie gesagt, ganz viele tolle Frauen, die ich bewundere. Amal Clooney ist eine von diesen Frauen. Sie ist einfach heftig. Die ist ja selber Juristin. Ich erinnere mich an eine Preisverleihung, die ich mal gesehen habe. Da wurde George Clooney für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Das ist einfach so geil, diese Anmoderation, weil die Moderatorin da steht und erzählt, was Amal alles macht, ne, mit der UN und Gaza. Und sie hat dies gemacht und sie hat das gemacht. Und das wird so immer krasser. So jeder Satz toppt zu den vorherigen. Und dann sagt sie, ja, und heute Abend haben wir uns hier alle hier versammelt, um ihren Ehemann für sein Lebenswerk auszuzeichnen. Also das ist einfach eine der besten Szenen, die ich gesehen habe. Es ist eine ganz, ganz tolle Frau, zu der ich auf jeden Fall aufsehe.
Du hast auch in einem Interview, glaube ich, mal gesagt, weil du gerade sagtest über dich selber, du bist ein Niemand, was natürlich nicht stimmt. Und da hilft dann auch wieder so ein bisschen die externe Perspektive. Was du tust, sei ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin, es sei ein Tropfen. Ne? Und diesen Tropfen oder diese Tropfen, die hast du, die gibst du ja auch vor allem durch dein Ehrenamt weiter. Du hast gerade von deinem schulischen Engagement gesprochen, aber ja auch in der Politik, ne, in der Hamburger Bürgerschaft zu sein, das ist das Parlament sozusagen auf Landesebene auch, und bist 2011 in die Politik gegangen. Natürlich kann man sich das als Kind vornehmen, ne, aber dann diesen wirklichen Schritt zu gehen, gab es irgendeinen Auslöser, irgendwas, wo du sagst, so jetzt SPD, egal, Hauptsache irgendeine Partei, aber die SPD wird ja nicht ohne Grund deine Partei sein. So, was war deine Motivation? Sorry für die etwas längere Vorrede, aber ich musste so ein paar Fäden wieder zusammenziehen.
Alles gut. Ich war schon immer politisch und das war nie eine freiwillige Entscheidung von mir, weil es diverse Themenbereiche gibt, die eben mein Leben, das Leben meiner Familie immer betroffen haben, dass ich gar nicht wirklich die Wahl hatte, mich mit diesen Themenbereichen nicht auseinanderzusetzen. Ich wurde ja dazu gezwungen. Ich war früh aktiv, ich würde sagen nach 9/11, ich sage mal so, ich habe mehrere Leben gelebt und auch überlebt. Und es gab drei Momente in meinem Leben in Deutschland, die mein Leben extrem geprägt und verändert haben. Und das war auf jeden Fall der erste Moment 9/11, weil mir da nochmal bewusst wurde, wie hässlich diese Welt ist und wie grausam auch Kinder sind, wie ich in der Schule behandelt worden bin, weil gebürtige Afghanen, Papa war Flugzeugbauingenieur. Man hat halt all diese Klischees objektiv erfüllt. Ich wurde gefragt, ob meine Eltern dieses Attentat feiern, ob bei uns zu Hause Party ist. Und ich stand da und dachte so, Alter, da sind 3500 Menschen getötet worden und ihr fragt mich, ob ich das gut finde. So, diese Frage ist schon so eine krasse Beleidigung. Und da wurde ich immer politischer. Ich habe mich früh engagiert in diversen Bereichen, Institutionen, Initiativen, ohne mich groß festzubinden. Dann hat Thilo Sarrazin 2010 sein Buch rausgebracht, Deutschland schafft ab. Im selben Jahr hat Frau Merkel von gescheiterter Migration gesprochen. Und ich dachte, das kann einfach nicht sein. So, ich kann jetzt noch mal 20 Ehrenämter mir dazu holen, aber vielleicht muss ich das anders politisch machen. Und habe mich mit den verschiedenen Parteien auseinandergesetzt. Mein Vater hat damals schon zu mir gesagt, das wird sowieso die SPD, ich kenne dich. Er war immer SPD-Wähler, die ganze Familie. Ich habe mich aber mit allen Parteien auseinandergesetzt und er hatte recht. Es war dann die SPD. Ich habe dann Ende 2010 den Antrag gestellt, eben dort aufgenommen zu werden und wurde, ich meine, zum 01.01.2011 dann auch SPD-Mitglied. Und es war für mich aber gar nicht der Plan, das in irgendeiner Weise beruflich zu machen, wie ich das jetzt ja in diesem Parlament in Hamburg mache. Ich bin ja trotzdem Rechtsanwältin und Lehrbeauftragte. Ich liebe meinen Job. Ja, ich liebe meinen Job. Ich würde den auch nicht aufgeben. Aber dieser Schritt zu sagen, okay, ich versuche es ins Parlament, hat ganz viele verschiedene Faktoren. Also ich bin ja seit Jahren in dieser Partei und auch über die Parteigrenzen hinaus aktiv in diesen Bereichen Kampf gegen Rechtsextremismus, Migration, Integration, Chancengleichheit und all diese Themen, die eben nonstop auch mein Leben betroffen haben und auch heute betreffen. Und ich sehe die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren, die ich mit großer Sorge betrachte. Man sagt immer Rechtsruck. Das ist kein Rechtsruck. Das ist Rechtsextremismus, was wir hier erleben. Das ist wirklich Extremismus und alle Ismen sind gefährlich. Wir sehen das ganz aktuell bei der Journalistin Dunya Hayali, dass die da Morddrohungen bekommt dafür, dass sie da Tacheles gesprochen hat, dass sie die Wahrheit gesagt hat, dass sie Fakten genannt hat. Und hier geht es überhaupt nicht um die Verherrlichung von dem Mord an Charlie Kirk. Das verurteilen wir alle. Jede Form von Gewalt ist zu verurteilen. Das ändert aber nichts daran, was für ein Mensch das war. Und das hat sie benannt und dafür erntet sie jetzt das, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Und das wird immer krasser. Und ich lebe jetzt seit über 30 Jahren in diesem Land. Ich sehe die Entwicklung und die Entwicklung ist keine schöne, dass ich gesagt habe, okay, was machst du jetzt? Weil ich habe gelernt in meinem Leben, wir haben immer die Wahl. Wir können uns in die Ecke setzen, jammern, motzen, dass alles nicht gut läuft und immer mit dem Finger auf andere zeigen. Und du bist der Grund und das ist der Grund und jenes ist der Grund. Oder wir können anpacken. Und ich habe mich eben fürs Anpacken schon immer entschieden, weil ich weiß, dass die andere Alternative mich nicht weiterführen wird und auch die Gesellschaft nicht weiterführen wird. Und all das, was ich erlebt habe, möchte ich nicht, dass unsere Kinder das erleben, weil es heute auf einem anderen Level eben passiert. Und das war für mich dann ausschlaggebend zu sagen, okay, du musst jetzt den Next Step gehen. Und anders als viele, viele meiner Kolleginnen im Parlament, die vorher Bezirkspolitik gemacht haben, Bezirksabgeordnete waren, habe ich ja direkt den Sprung vom Ehrenamt eben auf die Landesebene gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich muss mit an die Front, um eben mitzugestalten. Und karrieretechnisch war das sicherlich nicht das Schlauste, was ich gemacht habe, weil ich mein meinen Lebensunterhalt mit meiner Juristerei sehr gut meistere, mit den Aufträgen, die ich links und rechts aufbekomme und das Parlament natürlich auch Zeit kostet. Und ich weiß noch, als ich diese Entscheidung getroffen habe, dass mir insbesondere meine Freunde, die auch Juristen sind, gesagt haben, weißt du, was das eigentlich wirtschaftlich für dich bedeutet? Weil, ne, guck mal, was wir haben, guck mal, wie wir leben, guck mal unseren Lifestyle an. Und ne, das haben wir uns alles hart erarbeitet. Ich habe ja zuletzt dann auch bei der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt gearbeitet und ich habe gesagt, ja, ich bin mir darüber im Klaren, was das bedeutet. Und gerade in Hamburg als Teilzeitparlament ist mir bewusst, dass wir bundesweit am schlechtesten bezahlt werden. Aber es geht doch hier gar nicht um das Geld, es geht doch um die Sache. Und wenn wir wollen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir alle friedlich und sicher miteinander sind, dann bedarf es eben Opfer. Und ich bin mit nichts in der Hand hierher gekommen. Ich weiß, wie es ist, nichts zu essen auf dem Tisch zu haben. Und zwar nicht nur in der Zeit, wo ich in der Flüchtlingsunterkunft gelebt habe. Natürlich ist es mir das wert, weil das ist doch das, worum es eigentlich geht. Also was bringt mir das, irgendwie 180.000 Euro im Jahr zu verdienen? Aber ich habe nicht die Freiheit, in diesem Land so zu leben, wie ich das möchte. Denn du hast mich vorhin nach Werten gefragt und es sind viele Werte, die mein Leben begleiten. Aber es ist ein Wert, der mich, seitdem ich denken kann, begleitet, nämlich der Kampf um Freiheit. Ob es die Freiheit war, die uns in Afghanistan gefehlt hat, weswegen meine Eltern mich gerettet haben, ob es die Freiheit war, aus dieser Flüchtlingsunterkunft rauszukommen, ob es die Freiheit war, als Frau mich durchzusetzen, die Freiheit als Migrantin, die Freiheit aus meiner brutalen Ehe rauszukommen oder jetzt wieder die Freiheit, in Deutschland so leben zu können, wie ich es gerne möchte, weil wir da eine faschistische Partei in den Parlamenten haben, die uns diese Freiheit nehmen möchte. Das ist bitter.
Richtig. Und willst du mal ganz kurz, weil wir haben ja auch ein Social Media Video von dir gesehen zu einer Plenarsitzung, in der du sehr, sehr deutliche Worte gegen die AfD richtest, die wir beide hart abgefeiert haben. Und für unsere Zuhörenden, worum ging es da denn eigentlich?
Ich weiß natürlich, welche Rede du meinst. War die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Ich habe meine erste Rede im Parlament gehalten. Es ging um einen Antrag, wo Rot-Grün gefordert hat, Betroffene von häuslicher Gewalt schneller aus den Mietverträgen rauskommen zu lassen, weil man ja in der Regel in einem Mietvertrag, den man eben zusammen unterschreibt, gebunden ist, dass eben der andere Teil zustimmt. Und das wäre ja in diesem Fall dann der Täter oder die Täterin. Das war Inhalt des Antrages. Und ich saß da und habe gehört, was die AfD da von sich gegeben hat. Ich habe gehört, was die CDU da von sich gegeben hat. Und ich dachte, das geht nicht. Das kann nicht sein. Und hatte mir Stichpunkte zu einer Rede gemacht, die ich auch mit nach vorne an mein Rednerpult gebracht habe, aber dann eben explodiert bin und nur noch so quer gelesen habe, was ich eigentlich da aufgeschrieben habe, weil ich dann was ganz anderes gesagt habe. Ich habe der AfD, der ist wahrscheinlich wahnsinnig, ein Dorn im Auge ist, dass so jemand wie ich als Frau, als Migrantin da steht und mit dem Finger auf die zeigt. Das ist, glaube ich, für die unerträglich. Aber es ist eben wichtig, diese deutlichen Worte für eine faschistische Partei zu finden. Das sind Faschisten, das sind in meinen Augen Nazis. Ein Björn Höcke ist der Oberneonazi, er ist die Reinkarnation des Bösen. Und ich sage das so deutlich und ich weiß, dass es Menschen gibt, die mich dafür verurteilen, aber ich kann nicht anders, als das genau so zu benennen, wie es ist. Denn jegliche Form von Verharmlosung führt dazu, dass wir das eben zur Normalität machen. Dinge, die heute gesagt werden, das hätten wir uns vor 2, 3, 4 Jahren nicht vorstellen können, dass das öffentlich gesagt wird, dass das teilweise im Deutschen Bundestag gesagt wird. Und ich frage mich immer, die sagen ja die heftigsten Dinge Ne, der eine wünscht sich einen Bürgerkrieg, der will über, ne, sorry, dass ich diese Worte benutze, über Leichen laufen, der will auf Gräbern tanzen und pissen. Also die sagen wirklich die heftigsten Dinge. Und ich denke mir so, wenn ihr das öffentlich sagt, was ist in euren geheimen Chats? Wie krass geht ihr da ab? Wir hatten diese Korrektiv, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Enthüllungen. Die haben mich gar nicht geschockt. Die haben mich 0,0 geschockt. Ich dachte mir, naja, endlich reden wir mal darüber. Und wir hatten diese geilen Demos überall, bundesweit, Hamburg ganz vorne mit dabei. Ne? Hamburg, meine Perle, schon wieder war ich mega stolz. Ich bin ja ganz patriotisch, was unsere Hansestadt hier angeht. 180.000 Menschen waren wir hier auf der Straße. Und ich habe damals gesagt, geil, einfach geil. Und ich habe das hart abgefeiert und habe aber im selben Atemzug gesagt, es darf nicht sein, dass wir in 2 Wochen damit aufhören. Es bringt nichts, jetzt 2 Wochen auf die Straße zu gehen und sagen, ihr Nazis habt hier nichts zu melden. Und dann vergessen wir es wieder. Und genau das ist passiert. Mhm. Und das ist immer so. Es gibt einen kurzen Skandal, wenn es überhaupt noch einen Skandal gibt. Und dann ist es wieder vorbei. Ne? Das Video von Sylt. Ich erinnere mich daran, also es ist mit ganz vielen Dingen, die so unmenschlich sind. Das Mittelmeer ist ein Massengrab der Menschlichkeit. Da gehen Schiffe unter, da gehen U-Boote unter. Es ist gar keine Berichterstattung mehr wert, wenn da ein Schiff mit 600 Menschen, die Hilfe suchen, die um das reine Überleben kämpfen, ertrinken, ist es das keine Schlagzeile mehr wert. Welcher Mensch geht auf ein Schlauchboot in dem Bewusstsein, dass er da sterben kann, wenn der feste Boden unsicherer ist als das? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist passiert. Und dann habe ich das irgendwie zufällig mitbekommen. Zeitgleich hatte Helene Fischer bei einem ihrer Konzerte auf ihrer Tour einen Unfall am Trapez, ne, weil sie da irgendwie rumgeturnt ist. Tut mir auch leid, ne, hat dann irgendwie aus Mund und Nase geblutet. Ich habe zu diesem Unfall von Helene Fischer so viele Infos bekommen, die ich gar nicht haben wollte, ungewollt. Es reichten mir schon die Schlagzeilen. Ich habe keine dieser Berichte aufgemacht. Ich wusste, wie alt die Frau war. Ich wusste, wievielte Tour das war, das wievielte Konzert das war, was genau passiert ist, wie lange es hinter der Bühne gedauert hat, bis der krank. Also ich habe so viele Infos über eine Sache bekommen, die ich gar nicht haben wollte. Aber es führte gar keinen Weg daran vorbei, diese Infos nicht zu bekommen. Und ja, es tut mir leid, dass diese Frau sich da verletzt hat. Aber es gibt wichtigere Dinge, über die wir so Bericht erstatten sollten, dass jeder das mitbekommt. Und das ist doch der Skandal. In was für einer Welt leben wir heute, dass das eine mehr interessiert als das Wichtigste, was es auf dieser Welt gibt, nämlich das Leben anderer Menschen.
Ich will jetzt gar nicht Entschuldigung dafür finden, dass es so ist, sondern manchmal steht man da und ist überfordert und weiß nicht, ich habe das in mir, ich möchte dazu etwas sagen, ich möchte mich engagieren und ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und du bist stehst da oben bei deiner ersten, sozusagen das erste Mal an diesem Pult und pfefferst da wirklich genau mit dieser Leidenschaft, wirfst denen die Brocken wieder zurück. Und das ist unglaublich beeindruckend. Ne? Und jetzt aber die Frage, die uns natürlich auch umtreibt und auch seit den Korrektivrecherchen und immer wieder, ne, also wir beschäftigen uns ja auch hier und da in unserem Podcast, sei es, wenn wir Frauen vorstellen oder einfach, wenn uns danach ist, mal auch so eine Schleife zu drehen. Wie können wir aktiv werden? Was gibt es, natürlich jetzt besonders für uns als Frauen, aber vielleicht kannst du da nochmal Tipps geben, wer auch immer jetzt gerade, genau wie wir hier aufrecht uns auf die Stühle setzen, sagen, ja, ich weiß nur nicht wie und was ich tun kann und diese Hilflosigkeit möchte ich unbedingt loswerden. Was könntest du da für Tipps geben?
Ich habe oft das Gefühl, gerade in meinen Ehrenämtern, dass das oft der Grund ist, warum Menschen nicht aktiv werden, weil sie gar nicht wissen, wie. Ich bin ja grundsätzlich ein positiv gestimmter Mensch und man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mehrheit in diesem wunderschönen Land, was ich wirklich liebe, nicht der Ansicht ist wie die AfD. Ich glaube auch, dass nicht alle AfD-Wähler Nazis und Faschisten und Rechtsextremisten sind. Sie wählen aber mit ihrer Stimme 100% Faschismus. Und durch meine Ehrenämter weiß ich, weil ich auch meine Freunde immer wieder dazu bewege, hey, mach doch mal, mach doch mal. Also da wird keiner kommen und an die Tür klopfen und sagen, ey, mach doch mal. Ja? Also es sei denn, man kennt mich, weil ich klopfe an die Tür und sage, komm, mach doch mal.
es gibt zahlreiche Wege und man muss gar nicht ein Mandat haben, um sich zu engagieren. Also ich engagiere mich ja, seitdem ich 13 bin. So, ich bin heute 37. So, ich habe dieses Mandat seit 26. März 2025. Es ist einfach wichtig, nicht wegzuschauen. Egal bei was, ob das jetzt Rechtsextremismus ist oder andere Probleme. Wir müssen unsere Stimme erheben. Nelson Mandela, den zitiere ich immer gerne, der hat mal gesagt, wer das Böse duldet, der fördert es. Und aktiv werden bedeutet schon, es eben nicht zu dulden und zu sagen, nein, das ist nicht so. Ganz banal, ganz klein im Alltag geht das schon los. Wenn ich in der Bahn sitze und höre, wie jemand zu einer Frau mit Kopftuch und ihrem Kind etwas Unsägliches sagt, dann mache ich den Mund auf. Da geht das schon los mit dem Aktivwerden. Manchmal ist es auch so, dass Menschen, dieser latente Rassismus, den es in diesem Land gibt, und das ist kein deutsches Phänomen, ja, das will ich an dieser Stelle auch betonen, das gibt es überall. Und ich habe im Schwerpunkt Kriminologie studiert. Ja, also ich weiß, dass das auch kein deutsches Phänomen ist. Around about ein Drittel der Menschen hat dieses Gedankengut. Aber was ist der Unterschied heute? Der Unterschied ist, dass eben durch die AfD das salonfähig wird, weil es eben in den Parlamenten drin ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben auch laut sind. Wie gesagt, das geht im Alltag los. Das geht bei diesem latenten Rassismus los. Ich erzähle mal eine Anekdote aus meinem Leben. Ja, ich habe so viele Geschichten, aber ich erzähle euch mal eine von einer Person, wo ich weiß, die hat das überhaupt nicht rassistisch gemeint. Ich bin ja Anwältin und wir hatten in einer der Kanzleien, wo ich gearbeitet habe, Weihnachtsfeier. Und diese Weihnachtsfeier hat in München stattgefunden. Und ich bin also nach München, habe von Hamburg aus remote gearbeitet und jetzt komme ich da an und mein Vorgesetzter, zu dem ich bis heute ein wahnsinnig gutes Verhältnis habe, wirklich ein krasses Verhältnis habe, obwohl wir schon seit einer Weile nicht zusammenarbeiten, hat mir vor versammelter Mannschaft jetzt erklärt, wie diese Weihnachtsfeier ablaufen wird. Er sagte, Miriam, bevor wir heute Abend in das Lokal gehen, laufen wir vorher noch gemeinsam über den Christkindlmarkt. So ein Christkindlmarkt, das ist so ein Ort, da sind so Stände. Ja, und ich halte so kurz inne und denke so, what the fuck, Alter, erklärt er mir gerade, was ein Weihnachtsmarkt ist? So, ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach nichts gesagt. Dachte so, okay, chill. Und dann am nächsten Tag sage ich zu ihm, ich habe mal eine Frage, ne, lieber Thomas. Ich liebe es, wenn du mir Dinge erklärst. Du hast mir ständig Dinge erklärt. Aber ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ist meine deutsche Sprache wirklich immer noch so beschissen, dass man davon ausgeht, dass ich das nicht raffe? Oder glaubst du ernsthaft, dass ich nach über 30 Jahren Aufenthalt in Deutschland, und du kennst meinen Lebenslauf, ja, du weißt, ich habe 2 Staatsexamina, du weißt, ich bin hier aufgewachsen und so weiter, glaubst du ernsthaft, dass ich nicht weiß, was ein Weihnachtsmarkt ist? So, der einzige Unterschied ist, wir nennen das in Hamburg nicht Christkindlmarkt. Aber so, ne, ansonsten, ich weiß, was das ist. Und wir haben von da an so eine Tradition eingeführt. Wir hatten immer donnerstags Anwaltsrunde und ich habe immer nach dieser Anwaltsrunde denen immer so eine Kultureinheit gegeben, ne? Habe denen über andere Kulturen berichtet, erzählt, afghanisch, iranisch, türkisch, arabisch, was auch immer. Ich habe denen zu Weihnachten dann immer so kleine Beutel mitgebracht, natürlich mit Mandarine und Erdnüssen und Schokolade, aber auch mit einem Hammam-Handschuh drinne. Habe denen erklärt, was das ist und so weiter. Und das ist so, der meint das nicht so, ne? Oder ich war vor ein paar Wochen bei der Post, das hatte ich bei einer Veranstaltung mit den Omas gegen Rechts erzählt. Ich war bei der Post und habe ein Päckchen weggeschickt, übrigens an meinen ehemaligen Vorgesetzten, hatte ihm wieder Hammam-Handschuhe besorgt und er kriegt auch immer Baklava von mir selbst gemacht, hatte ihm das geschickt und stand jetzt an dieser Posttheke und unterhalte mich mit dem Postbeamten da und dann sagt eine ältere Dame hinter mir, oh, Sie sprechen aber tolles Deutsch. Da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, so ja, ihr lasst sich auch gut hören. So, die meint das auch nicht so, aber es sind diese kleinen Momente, wo man eben was sagen muss. Und Social Media, die Medien insgesamt, die sind ja eine Gewalt, ja, die sind eine vierte Gewalt. Wenn ich auf Social Media was sehe und Menschen denken so, ja, aber was soll ich schon mit meinen 300 Followern da irgendwie was posten? So, die kennen doch meine Meinung. Doch, poste das. Sag deine Meinung. Sag den Nazis, ihr gehört hier nicht her. Oder bei was auch immer ihr euch engagieren wollt, ja, immer, immer den Mund aufmachen. Und wenn man mehr tun will, gibt es so viele Möglichkeiten. Wir haben doch zahlreiche
Initiativen, wir haben Vereine, wir haben Jugendverbände, ne, ob jetzt politisch oder nicht politisch, wir haben diese ganzen NGOs, man kann in Sportclubs gehen, man kann in Jugendorganisationen gehen, wie zum Beispiel die Jusos. Ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen, die auf Social Media aktiv sind, und ich bin das ja gar nicht jetzt so lange, würde ich mal sagen, ich habe meinen Account erst seit ein paar Monaten öffentlich gemacht, und es gibt viele Menschen, die geile Sachen auf Social Media machen, eben gegen Rechtsextremismus. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn man diese Menschen auch anschreibt, dass die antworten und einem immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich selber bin eine von denen, die alles beantwortet, wirklich alles beantwortet. Es dauert manchmal ein bisschen, weil ne, auch mein Tag hat nur 24 Stunden, aber jeder kriegt bei mir eine Antwort. Und auch die negativen Kommentare kriegen bei mir eine Antwort. Wie oft ich also gerade dieses Video, was ich angesprochen habe, mit geh zurück in deine Heimat. Ich bin ja auch so, ich antworte darauf und schreibe zurück, ich bin in meiner Heimat und schicke noch ein Herzchen hinterher, ja. Auch diese Nachrichten werden beantwortet. Trotzdem muss ich sagen, dass überwiegend die Feedbacks sehr, sehr positiv sind. Ich hatte gerade gestern ein Zoom abends 2 Stunden im Rahmen einer anderen Veranstaltung, wo über 150 Teilnehmer waren, wo wir eben auch über diese Dinge gesprochen haben. Das Leben, die Gesellschaft, die Politik hat sich verändert. Das, was wir für uns wollen, das wollen wir ja in der Politik auch wiedergespiegelt bekommen. Denn Politik fühlt sich, glaube ich, für viele so weit entfernt an, weil man sich mit dem gar nicht mehr identifiziert. Deswegen fahre ich die Linie authentisch bleiben, ehrlich bleiben. Das habe ich in meinem Wahlkampf auch gemacht. Mir wurde im Wahlkampf oft geraten, du musst dich jetzt anders geben und du musst dich anders anziehen und du kannst nicht mehr diese Wörter benutzen, die du benutzt. Und ich dachte mir so, nö, ich bin aber genau diese Person. Und ich möchte auch in der Politik Menschen haben, die mich eben vertreten. Und das geht ja nur, wenn ich weiß, wie die Leute drauf sind. Und wenn jemand mich dann nicht wählt, dann ist es okay, weil ich bin ich. Dann bin ich nicht die richtige Vertreterin für diese Erfolgsgruppe. Und das ist völlig in Ordnung, auch Probleme zu benennen. Das ist doch unser Job. Wir müssen doch Probleme benennen, anstatt Dinge immer schön zu reden. Wieso reden wir Dinge schön?
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel politisch aktiv werden möchte, im Sinne, ich trete einer Partei bei, wenn ich jetzt mich politisch engagieren möchte, dann herrscht immer das Gerücht, oh, da musst du jetzt aber erstmal Klinken putzen und auf kommunaler Ebene deine Flyer verteilen. Was rätst du parteiinteressierten Menschen?
Also jemand, der in die Politik gehen möchte, kommt ja nicht mit dem Gedanken in eine Partei, völlig egal welche. So, ich trete jetzt ein und nächstes Mal, bei der nächsten Wahl bin ich dann irgendwie Abgeordneter. Ja, weil so viele Abgeordnete kann es ja gar nicht geben. Ich denke, die Beweggründe, um in eine Partei einzutreten, sind ja eigentlich andere. Nämlich, dass man politisch sich engagieren möchte. Und man kann auch zu politischen Veranstaltungen gehen, ohne übrigens in einer Partei zu sein, habe ich auch gemacht. Ich war auf diversen Veranstaltungen oder Aktionen, wo ich mitgeflyert habe, wo ich mitgeholfen habe. Und das ist ja viele, viele Jahre her. Und ich war damals gar nicht SPD-Mitglied. Und natürlich kommt man in eine Partei und dazu gehören auch Infostände, dazu gehören Veranstaltungen. Aber man ist ja in einem Ehrenamt. Und ein Ehrenamt ist ein Amt, was man eben mit Ehre führt, ohne, ich sag mal, eine vertragliche Verpflichtung, sorry, das muss ich jetzt mal kurz juristisch, ne, das ist in meinem Kopf, das ist meine Profession, manchmal kann ich nicht anders. Ich entscheide ja selber, wie viel ich mich einbringe, wo ich mich einbringe, wie ich mich einbringe. Und das kann man eben bei egal welcher Partei. Man kann ja auch erstmal zu so Infoabenden gehen, die Parteien bieten sowas an, oder ich kann auch eintreten und sagen, das ist meine Kapazität, ich möchte nur das machen oder ich möchte nur jenes machen. Und das ist in allen Ehrenämtern, unabhängig von politischen Ehrenämtern, weil es ja die Freizeit, und das ist ja so das kostbarste Gut, was wir auf der Welt haben, ist ja die Zeit, über die wir frei entscheiden können. Also entscheide ich, wie viel ich von meinem Luxus in etwas stecken möchte oder nicht. Und ich kann jedem, der politisch interessiert ist, nur empfehlen, einfach mal hingehen. Ja, ich weiß, das ist immer die größte Hürde. Einmal hingehen und dann, wenn man da ist, dann macht es ja dann doch Spaß und man kommt hier auch wieder. Alle HamburgerInnen, ja, falls ihr das hier hört,
ihr habt meinen Namen, glaube ich, dann wird dann im Podcast nochmal gesagt, meldet euch bei mir, lasst uns treffen, lasst uns chillen, lasst uns drüber sprechen, auch bundesweit, ne? Wir sind ja alle gut vernetzt, meldet euch einfach. Schreibt die Menschen an, denen ihr auf Instagram folgt, wo ihr glaubt, so hey, genau das finde ich geil, das will ich auch machen. Schreibt die Menschen an. Und wenn euch irgendjemand nicht antwortet, dann schreibt mich an, denn ich antworte immer. Und im Zweifel kriege ich die Person dazu, die ihr anhimmelt, dass die Person euch antwortet.
Das ist super. Und wenn man sich nicht traut, alleine auf eine Veranstaltung zu gehen, dann kann man ja vielleicht einfach
dann schreibt mir auch.
Gehen. Oder genau, dann schreibt man dich an. Liebe Merja, so langsam begeben wir uns auf die Zielgerade für dieses Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang sprechen. Gegen Ende wollen wir vielleicht doch noch mal so ein bisschen rauszoomen Richtung Bundespolitik und noch mal so ein bisschen auf die Frauen schauen. Und das fragen wir auch immer sehr viele Frauen, die wir hier befragen. Was wünschst du dir von der Politik, insbesondere für die Frauenförderung? Kim und ich, wir regen uns ja permanent darüber auf, dass wir ein Bundesministerium haben, in das alles reingeworfen wird, unter anderem Frauen, Senioren, Kinder, Bildung, alles wird da reingeworfen. Außer Männer.
Außer genau. Männer.
Fragen wir uns natürlich dann doch jetzt auch dir diese Frage gestellt. Was wünschst du dir für Frauenförderung auf bundespolitischer Ebene?
Wir sind, obwohl wir eins der entwickelsten Länder dieser Welt sind, noch lange nicht bei Gleichberechtigung und Chancengleichheit angekommen, was die Geschlechterrolle angeht. Es war ja erst vor kurzem, eine Ministerin ist schwanger und dann waren so die Schlagzeilen, oh, kann sie das noch? Also, was ist denn los? Wieso sollte sie das jetzt nicht können, weil sie schwanger ist? So, was hindert sie denn jetzt da dran?
Ja, da ist man krank.
Ja, das ist krank. Dieser Gedanke ist krank. Da müssen wir noch ganz viel dran arbeiten. Es ist ja generell in der Berufswelt so, wenn man so sieht bei Bewerbungsgesprächen, so, bei einer Frau, die noch keine Kinder hat, könnte ja sein, dass dann irgendwie noch Kinder kommen und ne, dann will man sie im Zweifel nicht, obwohl sie, wenn nicht sogar geeigneter ist für den Job und so weiter. Das ist gar kein nur politisches Problem, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir da vielleicht auch einfach mal Mentoring-Programme brauchen, Nachwuchsprogramme brauchen, Vereinbarkeit auch von Familie, Politik, Familie, Job, je nachdem. Und ich sehe das zum Beispiel in der Juristenwelt, dass auch die Großkanzleien, die schwenken um, ne, das kommt immer mehr. Corona hat ja auch ganz viel verändert und das muss eben auch in anderen Bereichen sein. Es ist so wichtig, Frauen sichtbarer zu machen. Wir sehen das leider bei der Union. Wir sehen das mit unserem ehemals...
Bestes Beispiel, Frau Gebrosius-Gersdorf.
Ja, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, wir sehen das da. Da sitzt der ehemalige Chef der größten Oppositionspartei, der jetzt heute Bundeskanzler geworden ist, auch mit seinem Kabinett. Wir sehen seine... Also es ist einfach ein Trauerspiel, was da gemacht wird. Ich erinnere mich, ich hatte das auch irgendwo auf Instagram gesehen, wo dann einer von seinen Sprechern gesagt hat, so, woran liegt denn das, dass da um Friedrich Merz alles nur Männer sind, so Hater, so, also jetzt sinngemäß, ne, nicht wirklich.
Hasst er Frauen?
Er hat doch drei zu Hause oder zwei.
Ja, genau das. Hält er nicht so Frauen? Ja, wieso? Der hat doch eine Frau und der hat auch Töchter. Und du so, Alter, habt ihr nicht verstanden, was die Frage, also man zieht das mit solchen Antworten voll ins Lächerliche. Das ist voll ein Schlag ins Gesicht von Frauen. Oder ich habe ja bei meiner ersten Rede im Parlament erzählt, dass ich selber eine von den Frauen bin, die diese Gewalt überlebt haben. Ich habe Kommentare darunter gehabt mit, hätte der dich mal bloß zu Tode geschlagen, hätte er dich zu Tode vergewaltigt, dann hätten wir dich jetzt als Problem. Du kannst mich ja scheiße finden, ne? Du kannst meine Position scheiße finden. Wie abgefuckt, was für ein Frauenhasser musst du sein, um so etwas zu kommentieren? So oder ich hatte neulich einen Post gemacht mit, ne, SPD will Catcalling unter Strafe stellen. Und dann schreiben mir weiße Männer darunter, wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt Komplimente strafbar werden? Ey, keiner spricht hier von Komplimenten. Ja, wir sprechen hier von Belästigung. Das sind so, wir sind voll vom Thema abgekommen. Es ging um Politik und Frauen, aber ich musste das jetzt irgendwie, weiß nicht, habe ich mich da reingesteigert und bin jetzt hierzu gekommen.
Du hast halt Beispiele genannt, wo es einfach gegen Frauen geht, ne? Und das ist auch schwierig, gerade mit der CDU. Das ging ja um Beispielnennung, das passt schon.
Den Unterleib könnten wir jetzt auch noch anbringen, aber...
Oh ja, Markus Söder. Eine Industrie ohne Autos ist wie Frauen ohne Unterleib.
Da könnten wir uns jetzt, glaube ich, noch verausgaben. Auch es ist einfach unfassbar, was widersagbar ist. Es ist unsäglich, was widersagbar ist, so könnte man das auch sagen. Es gibt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun. Diese Rolle rückwärts, die ja auch viel zitiert ist, hier und da, die macht schon auch Angst, ne, neben vielen anderen Bewegungen wie den Tradwives und so. Aber ja.
Was halt voll gefährlich ist, wenn wir Frauen in der Politik haben, die das eben selber mit befeuern, ja. Ob das unsere Bundestagspräsidentin ist, die eben auch von der CDU ist, was die da so von sich gibt, ob das eine Alice Weidel ist. Also gerade Alice Weidel, ne, da frage ich mich auch immer so, Leute, rafft ihr es nicht? Ne? Die ist mit einer Frau verheiratet, die aus Sri Lanka kommt, lebt in der Schweiz und so weiter. Also wie viel Widerspruch muss denn da sein? Da geht es nur um Macht. Ja, da geht es nur um Macht. Wie kann man denn ihre Worte überhaupt ernst nehmen, wenn sie in einer Partei ist, die gegen all das ist, was diese Frau eigentlich auch im Grunde genommen ist? Es geht nicht in meinen Kopf. Sie wird gefragt, sind Sie queer? Nee, ich bin mit einer Frau verheiratet.
Ich bin nicht homosexuell. Ich lebe nur mit einer Frau zusammen. Genau.
Ach so.
Ja, ja. Ich lasse das einfach mal jetzt so stehen. Weil wenn wir jetzt da anfangen mit der Klöckner und der Weidel, dann explodiere ich. Es reicht schon, wenn ich den Namen Friedrich Merz höre. Ja, der sträubt sich alles in mir. Wirklich alles in mir. Was der für Lügen erzählt, was der für eine Propaganda macht in jegliche Richtung, wie der da mit der AfD immer wieder liebäugelt. Das ist wirklich unfucking fassbar. Sorry, ich werde sauer. Wir hören jetzt auf, weil sonst explodiere ich.
Nein,
wirklich.
Ich wollte gerade noch mal das, was du gerade gesagt hast, das will nicht in meinen Kopf rein. Ich glaube, diese Verwunderung, um es mal gelinde zu formulieren, und diese Wut und aber auch die Leidenschaft, die du rüberbringst, ist, glaube ich, auch das, was hier jetzt nochmal deutlich wurde, was auch deine Kraft ist und so, was auch deine Stärke ist, ne, dir diesen Mund nicht verbieten zu lassen und da weiter zu kämpfen. Und ich fand, das war ein so unfassbar beeindruckendes und inspirierendes Gespräch, Miria, als Kim vorschlug, dich auch zu uns einzuladen. Da habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, also wer, wenn nicht du, ist hier also prädestiniert, als starke Frau vorgestellt zu werden. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war ganz toll. Und deine Kontaktdaten werden natürlich in die Shownotes gepackt, weil ich glaube, da haben jetzt ganz viele da draußen auch gedacht, ich wohne zwar nicht in Hamburg, aber egal, ich muss dir schreiben, oder ich wohne in Hamburg und ich komme vorbei. Danke dir.
Danke euch, dass es euch gibt, dass ihr solche Dinge sichtbar macht. Und ich freue mich, ich weiß, ihr seid Hamburgerin, zumindest Kim. Ich freue mich, wenn wir uns face to face sehen.
Das machen wir, genau. Ja, das ist halt auch unser Ehrenamt, ne? Weil wir halt auch gesagt haben, das ging ja los vor 6 Jahren, haben wir zusammen gearbeitet in Berlin und haben dann festgestellt, oh, wir können gerade mal so 5 starke Frauen an einer Hand abzählen und haben gesagt, das müssen wir ändern. So, und dann ist es in Form des Podcasts rausgekommen und da halten wir auch die Fahne hoch bis zum Ende, bis wir nicht mehr können, körperlich.
Es gibt genug zu tun und es gibt genug Frauen. Jedes Mal sind wir wieder begeistert, welche Frau eigentlich zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Davon sind wir nicht begeistert, aber was da draußen so schlummert noch an Geschichten von Menschen, die noch leben, aber natürlich auch jenen, die Wege geebnet haben für uns und wie inspirierend das immer wieder ist. Das stellen wir eigentlich jede Woche fest, wenn wir mit Menschen sprechen, wie dir, mit Frauen wie dir oder auch tolle Frauen vorstellen. Deswegen, wir machen weiter. Es bleibt genug zu tun, definitiv.
Unbedingt. Ihr dürft nicht aufhören. Ihr seid doch selber starke Frauen. Und genau das brauchen wir, ja. Diese Sichtbarkeit, die ihr durch euren Podcast schafft. Ich höre mir euren Podcast immer wieder gerne an. Ich freue mich, wenn ich da immer die Stimmen der ganzen tollen Frauen höre, die ihr da interviewt. Bitte hört nicht auf, bitte macht immer weiter. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann live sehen.
Dankeschön, danke, danke. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr Lieben, dann abonniert unseren Podcast Starke Frauen, teilt ihn mit euren Freundinnen und Freunden und schreibt uns gern, welche starke Frauen wir noch einladen dürfen.
Wir sagen Dankeschön, auch nochmal an dich, Miria, und bis bald. Und ihr da draußen, wir hören uns nächste Woche und ja, bleibt stark, laut und mutig. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss.